your black misters to be. Victors, not victims of the systems and prisms aimed at stifling their visions. Your mission is clear.
Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Guten Tag, hallo, hallo. Zum Unterdessen.
Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen oder wenn ihr es in der Wiederholung hört, schon mal einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt den Tag erstmal durchstanden. Ich hoffe, das Wetter hat sich so gehalten, wenn ich so nach draußen schaue. Grau in Grau, aber dafür keinen Schnee mehr, dafür mehr Regen.
Ja, der Schnee war gestern ganz schön eine Überraschung, würde ich mal sagen.
Also ich finde es immer eine schöne Überraschung. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er noch liegen geblieben wäre, aber man kann nicht alles haben im Leben.
Das stimmt, der ist ganz schön schnell weg gewesen.
Was haben wir denn heute für unsere Zuhörer vorbereitet, Donata? Du hast ein bisschen die Sendungsplanung übernommen.
Genau. Es ist geplant, dass wir mit dem Kalenderblatt starten. Worum geht's denn da heute?
Heute wird's mal lyrisch, aber auch geschichtsträchtig. Heute geht's nämlich um einen gewissen geborenen Harry Heine oder Harry Heine. Man kennt ihn vielleicht unter seinem späteren Taufname Christian Johann Heinrich Heine, auch kurz genannt Heinrich Heine. Heute vor 170 Jahren in Paris gestorben.
Den kennt man.
Auf jeden Fall, wenn man Deutschunterricht hatte, hat man vielleicht so ein oder zwei Gedichte von ihm mal durchgelesen und dann vielleicht mal hoffentlich den Namen im Vorbeigehen erhascht.
Nach dem Kalenderblatt hören wir aus neutraler Sicht von Albert Jörimann. Da hat er sich eine Redaktorin, wie er sie nennt, ausgesucht, die er ein bisschen kritisiert.
Aus der Neuen Zürcher Zeitung, ist natürlich für ihn fast Lokalblatt, für uns ein bisschen, das ist schon internationale Presse für uns.
Bisschen weiter weg.
Dann warst du bei einer Free Maya Demo, die war ja jetzt, das Urteil wurde offiziell verkündet und ich glaube, da gibt es hier aus der deutschen, bundesdeutschen Gesellschaft viel Kritik an diesem Urteil, was in Ungarn gefällt wurde.
Genau, ich war auf der Demo und habe ein paar Reden und Eindrücke eingesammelt. Das war vor ungefähr 10 Tagen.
Müsste genau vor 10 Tagen am 7.
Ja,
Februar gewesen sein.
Stimmt. Also vor 10 Tagen war ich auch an der Demo und habe ein paar Demo-Sachen eingefangen. Und ich finde das einfach wichtig, das auch noch weiterhin in den Medien zu halten.
Ist natürlich auch für Sie jetzt ein Prozess, der nicht, der Prozess ist abgeschlossen, aber die Haftstrafe muss Sie ja jetzt trotzdem antreten in Ungarn.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Es sind nämlich sowohl Staatsanwaltschaft, also ungarische Staatsanwaltschaft und Maja und Majas Verteidiger in Revision gegangen, in Berufung gegangen. Das heißt, das Ganze zieht sich auch noch etwas.
Ja, natürlich auch nicht schön, wenn sich so ein Prozess weiterhin läuft. Dann hast du natürlich auch wieder die Kulturfragmente mitgebracht.
Ja, da wurden wieder ein paar Relikte aus dem Kulturquartier Baustellengedöns gefunden. Und anschließend wollen wir ein bisschen über ein Konzept reden, das nennt sich Vegansexualität.
Das natürlich auch wieder klingt schon mal interessant. Wir haben uns, als die Meldung bei uns reinkam, so ein bisschen einige gefragt, so ja, klingt komisch, was steckt denn dahinter? Das wollen wir so ein bisschen für die Zuhörer mal ein bisschen aufarbeiten, worum es da geht. Und ich habe jetzt schon vor der Sendung, ich war fleißig, habe ich mit unseren Kollegen vom Filmmagazin Patrick mal live vor Ort in Berlin telefoniert und mal seine Eindrücke über die Berlinale, die Filme, also wir haben jetzt nicht über jeden Film gesprochen, weil dann würde ich jetzt noch im Interview stecken, ich würde mal sagen, so ein paar Highlights mit rausgenommen, welche Filme jetzt in der Berlinale laufen und wie also die Berlinale als Ganzes bislang einschätzt.
Da bin ich echt gespannt drauf. Ich habe mir auch mal angeguckt, was für Filme heute laufen. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur geguckt, was es gibt. Aber dazu kommen wir dann ganz zum Schluss. Jetzt starten wir erstmal mit Musik. Und zwar hören wir uns Mark Cohn Walking in Memphis an. Thank you.
suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. A Muriel plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Ich liebe ja, wie dieses Lied so langsam rausfadet.
Hat sehr was von Gospel am Ende, würde ich sagen. Dieser Chor, das von das Piano am Ende ist noch sehr, würde ich sagen, sehr vom Gospel inspiriert. Und wir haben jetzt ja schon angekündigt, heute geht es im Kalenderblatt um deutsche Dichtkunst des 18., ich würde sagen eher 19. Jahrhundert. Denn Heine, um den es heute geht, Heinrich Heine, oder um seinen gesamten Namen nach der Taufe zu nennen, also nicht von Geburt an, Christian Johann Heinrich Heine.
Da hat er sich die deutschen Namen rausgesucht.
Also nicht die deutschesten, zu denen kommen wir später noch. Da gibt es noch einige in der Geschichte, die mehrere Vornamen haben, die um einiges deutscher sind. Geboren wurde er aber als Harry Heine oder Harry Heine, ist man sich nicht ganz sicher, denn es gibt so umstrittene Theorien, warum er Harry oder Harry heißt. es gibt Leute, die vermuten, dass es daher kommt, dass sein Vater, der Tuchhändler in Düsseldorf war, einen englischen Geschäftspartner oder Geschäftsfreund hat und in Ehren diesen Geschäftsfreundes wurde dann Heine Harry oder Harry genannt, je nachdem, wie man es aussprechen will. Und wie schon gesagt, er wurde in Düsseldorf geboren man geht davon aus, am 13. Dezember 1797. Wer jetzt geschichtlich so ein bisschen bewandert ist, hört sofort 1797, das ist Französische Revolution in Frankreich. Darauf kommen wir später zurück. Das hat nämlich einen sehr großen Einfluss auf sein späteres Leben gehabt. Und man ist sich nicht ganz sicher mit der tatsächlichen Geburt. Den ersten aktenkundlichen Vermerk hat man aus der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, und zwar den Termin seiner Beschneidung. Die war aber erst 1798. Also im Frühjahr 1798, also ein paar Monate danach, weiß man nicht ganz genau. Man geht davon aus, 13. Dezember ist das wahrscheinlichste Datum. Er war das älteste von vier Kindern und das ist, wenn man jetzt in der Familie bleiben will, das Besondere. Er war Cousin dritten Grades von Karl Marx über seine Mutter hinweg. Der wurde aber erst 1818 in Trier geboren, also 21 Jahre Unterschied im Jahreszeitunterschied. Sein Elternhaus war geprägt von der sogenannten Haskala, der jüdischen Aufklärung. Wenn man sich mit Geistesgeschichte auskennt, weiß man, die Aufklärung vor allen Dingen im norddeutschen und im europäischen Bereich war auch sehr geprägt von jüdischen Denkern. Moses Mendelssohn ist ein großer Name, Blaise Pascal, auch, soweit ich weiß, jüdischer Herkunft, auch geisteswissenschaftlich groß, auch beide aus jüdischen Familien gekommen. Und er wurde in diesem Geist dieser aufgeklärten Zeit geboren und wurde dann auch später nicht an eine jüdische Schule, die es in Düsseldorf gab, geschickt, sondern sobald es möglich war, in Großherzogtum Berg, gehörte offiziell zum Bayerischen Königreich, wurde aber dann später an den französischen Kaiser übergeben, wo konnte er eine christliche Schule und dann auch ein christliches Gymnasium, damals hieß es nicht Gymnasium, sondern Lyzeum.
Wie wenn man, in Frankreich, Lycée.
Ja, wenn man in Südwestdeutschland unterwegs ist, gab es bis ins 20. Jahrhundert immer noch Gymnasien, die auch Lyzeum hießen. Also war damals recht gängig. Und schon da kam er mit vor allem romantischer Literatur und romantischen Gedanken gut in Kontakt. Hat aber keinen Abschluss an diesem Gymnasium gemacht, da er in die Familientradition seines Vaters einsteigen sollte und an der Handelsschule eine kaufmännische Lehre machen sollte. Und naja, er hat, jetzt ein bisschen vorweggegriffen, er hatte nie wirklich ein Talent für die Kaufmannslehre, hatte auch nie wirklich gerne gemacht, hat es dann auch später aufgegeben. Aber wir haben jetzt schon die Französische Revolution angerissen. Mhm. Und da muss man sagen, das Herzogtum Berg, in dem Düsseldorf damals lag, wurde 1806 an den französischen Kaiser Napoleon, müsste man kennen den Namen, abgegeben. Und schon 1804 wurde in den französischen Gebiet und in französisch eroberten Gebieten der sogenannte Code Civil, wer jetzt Geschichtsunterricht hatte, da klingelt was, eingeführt. Und das war das Besondere daran, dass der Juden und Nicht-Juden vor dem Gesetz gleichgestellt hat. Das war ein Ding, wo Heine sein Leben lang quasi zu diesem Napoleon aufgesehen hat, weil er einer der ersten war, der auch im rechtlichen Kodex in Europa Juden und Nicht-Juden vor dem Gesetz gleichgestellt haben. 1811 erlebte Heine sogar den Einkunft oder Einritt Napoleons selbst in Düsseldorf. Der ist dann 1811 selbst nach Düsseldorf gekommen und zu dem Zeitpunkt war Heine so ungefähr 13, 14 Jahre alt oder so. Muss auf den jungen Teenager schon einen Eindruck gemacht haben, wenn dann der französische Kaiser in deine Stadt einkehrt und er dafür verantwortlich ist, dass du von dem Gesetz gleichgestellt bist, was demokratisch nicht ganz so möglich war in den anderen deutschen Landen, die nicht von Frankreich besetzt waren oder nicht zu Frankreich kontrolliert waren. Das natürlich, Napoleon war nicht ewig da, der ist dann auch irgendwann, hat es übertrieben mit seiner Eroberung und wurde dann aus Frankreich rausgetrieben. Danach gab es den sogenannten Wiener Kongress, lange Geschichte kurz gefasst, Neuordnung Europas. Die Adelshäuser, die vertrieben wurden während der Französischen Revolution, wurden wieder in ihre Gebiete eingesetzt und Presse-, Versammlungs-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit und Demokratie wurden stark unterdrückt. Und in dieser Zeit um 1815 und 1816 war Heine gerade in Frankfurt am Main, hat da so seine kaufmännische Ausbildung gemacht und hat da das Judenghetto in Frankfurt am Main, in der sogenannten Judengasse, miterlebt, wo vor allen Dingen weniger gut betuchte jüdische Mitmenschen ghettoisiert und abgegrenzt von der normalen oder von der Standardstadtbevölkerung leben mussten und vor allen Dingen in sehr großer Armut leben mussten. Im Jahr 1816 wechselt er dann, das ist eine für Heine in seinem Leben eine bedeutende Bekanntschaft, nach Hamburg zu seinem Onkel an einem Bankhaus in Hamburg, den sogenannten Onkel Salomon, also sehr typisch jüdischer Name. Der hatte es damals schon geschafft, zum Millionär zu werden, und der hat Heine bis zu seinem Tod im Jahr, also Tod des Onkels 1844, durchgängig finanziell unterstützt. Auch wenn er die lyrischen und dichterischen Ambitionen seines Neffen nie wirklich nachvollziehen konnte. Sein Motto, was uns überliefert ist, hätte der Junge was Anständiges gelernt, müsste er keine Bücher schreiben. Das war so das Motto, nachdem er hat es nicht verstanden, aber er hat seinen Neffen
unterstützt.
Finanziell vor allen Dingen unterstützt. Wie schon gesagt, Heine hatte nicht wirklich ein Talent für Geld oder Geldgeschäfte. Da gibt es so eine schöne Anekdote. Er sollte wie sein Vater ins Tuchgeschäft 1818 einsteigen, hat dafür ein eigenes Geschäft gegründet, das schon 1819 bankrott gegangen ist. Also echt nicht das Händchen für Geldgeschäfte. Da auch seine Eltern eingesehen haben, der Junge, der hat es nicht mit Geld, der hat es nicht mit Handel, sollte er dann an die Uni gehen, und zwar Jurisprudenz, also Jura studieren.
Die andere Option.
Die andere Option, wenn man nicht handeln kann, aber trotzdem Geld verdienen will, ist Jura vor allem zu der Zeit sehr rentabel gewesen. Und er studierte in Göttingen, Bonn und Berlin, also ist rumgekommen. Manchmal eher unfreiwillig als freiwillig. In Göttingen wurde er für kurze Zeit suspendiert, weil er sich mit jemandem duelliert hat, also mit einer Pistole duelliert. Und er studierte von 1819 bis 1825. Zu seinen Dozenten, jetzt zähle ich keine Jura-Dozenten auf, weil er war jetzt auch nicht so von Jura überzeugt, wie man jetzt vielleicht schon rausgehört hat, gehörten, da kommen die berühmten ganz deutschen Vornamen, August Wilhelm Schlegel und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Die könnte man kennen, beides Geistesgrößen.
Schlegel und Hegel.
Die haben lustigerweise zusammen studiert und haben sich einen Raum, Schlegel, Hegel und Hölderlin, haben sich im Göttinger Stift einen Raum geteilt. Also die haben sich wirklich schon gekennt. Früh vernetzt und sind alles drei das, was man zu der Zeit wirklich Geistesgrößen der deutschen Literatur und Philosophie, und ich glaube, Schlegel ist eher sowas für Germanisten und deutsche Sprachgeschichte. Das waren so seine großen Dozenten, die er hatte, auch wenn er sich später von ihnen so ein bisschen abgegrenzt hat, manchmal auch ein bisschen sarkastisch. Da gibt es eine überlieferte Anekdote, und ich zitiere mal wörtlich: Als ich einst unmütig war über das Wort, und das kommt von Hegel, alles, was ist, ist vernünftig, lächelte er sonderbar und bemerkte, es könnte auch heißen, alles, was vernünftig ist, muss sein. Er sah sich hastig um, und beruhigt sah er bald, dass nur Heinrich Bär hatte das Wort gehört. Da gibt es immer sehr viele Kritik darum, da Hegel auch gerne von konservativer Seite genutzt wird, um vor allen Dingen das doch eher restriktive System in Preußen zu rechtfertigen. Auch man könnte auch, wie später Marx es auch getan hat, Hegel auch progressiv auslegen. Und auf die Weise hat er wahrscheinlich auch Heine Hegel ausgelegt. Er schloss seine Laufbahn an der juristischen Fakultät sogar mit einer Promotion ab. Man muss aber natürlich sagen, er hat es nur in Anführungszeichen mit einer 3-0 bestanden. Und sein Doktorvater hat auch eher in seiner gesamten Laufbahn sein lyrisches und dichterisches Talent hervorgehoben als sein Talent für die Jurisprudenz.
Ja, aber trotzdem dafür, dass er eigentlich gar nicht so brannte für das Thema, trotzdem noch die Promotion fertig gemacht.
Und in dem Rahmen fällt dann auch die späte Taufe des jetzt Heinrich Heine. Und zwar durfte man damals als Jude nicht wirklich juristisch tätig sein. Man musste eine der beiden
Konfession
angehören, also entweder katholisch oder evangelisch. Und er hat sich dann halt im selben Jahr 1825 auch taufen lassen, aber das auch nur im Privaten, in der Privatwohnung desjenigen, der ihn getauft hat. Also keine Zeugen dabei, nur er und der Pastor waren dabei, also sehr, sehr privat. Und er hatte auch nie wirklich einen Respekt vor den Juristen. Es gibt ein wörtliches Zitat von ihm: Wahrhaftig jene römische Dieben verdanken wir die Theorie des Eigentums, obgleich es am grellsten Widerspruch mit der Religion, der Moral, dem Menschengefühl und der Vernunft steht. Also er hatte wirklich nicht wirklich großen Respekt für Leute, die sich da dem damals römischen Recht, was damals auch in Deutschland gilt, verschrieben hat und das als logisch fanden. Er hat das nie wirklich Respekt vor gehabt.
Es war nur sein Job.
Es war so ein bisschen, um Brot zu verdienen, hatte mehr oder weniger gemacht. Und schon zu der Zeit kam sein erster wirklich literarischer Erfolg. Und zwar das sogenannte Buch der Lieder, wo auch sein erstes großes Gedicht mit erfolgt ist. Die Lorelei, könnte man jetzt kennen, ist das erste große Gedicht, was ihm zugeschrieben wird, was auch wirklich Durchbruch gemacht für ihn gebracht hat. Seine Texte stießen aber leider auf vor allem Widerspruch in der Zensur, da schon damals in Preußen, aber auch später, ein paar Jahre später im ganzen deutschen Staatsgebiet eine sehr starke Zensur galt, weil die Ideen der Französischen Revolution waren nun mal im Umlauf und die musste man irgendwie klein halten, wenn man die Monarchien und die Aristokratien hochhalten wollte, wurde alles zensiert. Und da hatte schon Heine sehr früh ein nicht gerade gutes Verhältnis zu den Zensoren. Ich muss aber auch sagen, seine Gedichte sind immer sehr romantisch, von romantischen Stilmitteln sehr viele Naturbilder mit drin, so eine große Verehrung für die Natur. Aber was ihn so besonders gemacht hat, ist, dass er diese Naturbilder, diese Verehrung für die Natur auch öftermals ironisch unterlaufen hat. Da gibt es ein schönes Beispiel. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Also so ein bisschen, was viele so diesen romantischen Sonnenuntergang, dieses Bild der Vergänglichkeit, so, ja, aber die Sonne kommt doch dann morgen wieder. So ein bisschen, dass dieses...
Die Illusion zerstören.
Die Illusion, ja, die man selbst aufgebaut hat in dem eigenen Stück, wie so ein bisschen unterschritten hat.
Ja.
Natürlich, Heine ist vor allen Dingen bekannt für seine Pariser Zeit, die fängt so im Jahre 1831 an. Da muss man sagen, da kommen mehrere Umstände zusammen. Zum einen, naja, die Französische Revolution ging weiter 1830, die sogenannte Juli-Revolution. Die Bourbonen, also das Geschlecht der ehemaligen französischen Könige, wurde wieder aus Frankreich vertrieben und es wurde wieder eine Republik eingesetzt. Dann kam es 1830 in Hamburg zu judenfeindlichen Pogromen, die Heine auch selbst miterlebt hat. Und naja, die, wie schon angepriesene Zensur und Repression von aristokratiefreundlichen und demokratiefreundlichen Haltungen, die Heine sehr stark vertreten hat, das hat ihn dazu bewegt, 1831 nach Paris überzusiedeln. Er übernahm da so eine bisschen eine Vermittlerrolle zwischen Frankreich und Deutschland. Dieses berühmte Dichterbild von Deutschland als Land der Dichter und Denker stammt sogar aus der Zeit. Kennen viele nicht, kommt sogar von der Französin, von Germaine de Staël, die hat Deutschland so als Land der Dichter und Denker bezeichnet. Und das war so ein bisschen sehr stereotypisches Bild. Und die Deutschen hatten ebenso stereotypes Bild von den Franzosen. Und da hat Heine so versucht, ein bisschen so eine Vermittlerrolle einzunehmen. Das Lustige ist, er hat bis zu seinem Lebensende in Frankreich gelebt, in Paris, konnte unglaublich gut Französisch, konnte sich in den Salons und in den Diskursen selbst mit einbringen, hat aber selbst nur auf Deutsch geschrieben. Er hat quasi in Frankreich, auch für ein französisches Publikum, auf Deutsch geschrieben und hat das dann übersetzen lassen. Also, wenn man jemand noch Arbeit beschaffen haben wollte, zu der Zeit Heine Übersetzer waren ein lukratives Ding. Er kritisiert aber auch aus dem französischen Exil, was es dann später war, denn seine Texte wurden in Deutschland kaum noch gedruckt, hat er auch den aufkommenden deutschen Nationalismus kritisiert. Da gibt es auch ein sehr schönes Zitat von ihm, das bezieht sich auf die dann auf die Wartburg-Festspiele, also hier gleich in Eisenach, wo es dann in 1817 müsste es gewesen sein, zu studentischen Aufmärschen kam für ein geeintes Deutschland. Und da hat er schon damals eine kritische Tendenz gesehen. Und ich zitiere ihn mal wörtlich. Auf der Wartburg krächzte die Vergangenheit ihren obskuren Rabengesang, und bei Fackellicht wurden Dummheiten gesagt und getan, die des blödsinnigsten Mittelalters würdig wären. Auf der Wartburg herrschte jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube gereinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand. Und der in seiner Unwissenheit nichts Besseres zu erfinden wusste, als Bücher zu verbrennen.
Ja, ich würde sagen, er war kein Fan.
Er war definitiv kein Fan, vor allem nicht von diesen sehr stark ausgrenzenden Deutschtümeleien, die ihn vor allen Dingen als Juden nie wirklich als Deutschen begriffen haben, sondern immer nur als Juden. Deswegen hat er wahrscheinlich das Pariser Exil so ein bisschen als Freiheit begriffen, weil in Paris wurde er nur als Ausländer betrachtet, aber in Deutschland war er auch immer nur der Fremde, und zwar weil er Jude war. Geboren, da hat auch die Konversion zum oder Übertretung zum Christentum nicht wirklich was gebracht. Mhm. Er hat Deutschland dann nur zweimal wieder betreten. Das eine Mal war um den, wie ich den schon erwähnten, Onkel Salomon. Da gab es nach dessen Tod einen Streit um das Erbe. Und dann auch noch später hat er seine alte Mutter das letzte Mal besucht. Und auf der Reise ist das berühmte Deutschland ein Wintermärchen entstanden. Also wenn man das liest, das fällt genau in diese Zeiten 1844 Frühherr, Vormärz, also vorrevolutionäre Zeit in Deutschland. Man muss aber leider sagen, Heine hat die letzten ungefähr 10 Jahre in, wie er es nannte, Matratzengruft verbracht. Denn genauso wie sein Vater litt er schon früh an neuronalen Krankheiten, hatte Epilepsieanfälle, neuronale Krankheiten. Und die haben ihn in den letzten 10 Jahren seines Lebens mehr oder weniger ans Bett gefesselt. Er hat trotz der Erkrankung weitergeschrieben. In den letzten paar Jahren hat er sogar diktiert. Und er wurde trotz seiner Erkrankung vor allem von seiner Frau geprägt. Mathilde, die er auch erst in Paris kennengelernt hat, die konnte kein Wort Deutsch sprechen. Man geht davon aus, dass er genau deswegen sie geheiratet hat. Denn so konnte er sicher gehen, dass sie ihn nicht wegen seines Ruhmes heiratet, sondern einfach nur, weil sie ihn liebt. Und in seiner Pariser Zeit hat er auch den schon erwähnten Karl Marx, der ebenfalls im Pariser Exil war, getroffen, hat auch Friedrich Engels kennengelernt und war in diesem sozialistischen Exilkreis der Deutschen mehr von ferne, hatte das wohlwollend, teilweise auch sehr kritisch mit betrachtet. Und seine letzten Worte, die uns überliefert sind, waren an seine Frau gerichtet, die Gott für ihn um Verzeihung gebeten hat. Und seine letzten Worte, die wir uns überliefert sind, ich habe es jetzt mal nicht auf Französisch vorgelesen, sondern auf Deutsch. Seine letzten Worte an seine Frau waren, die um Verzeihung für ihn gebeten hat bei Gott: Zweifle nicht daran, meine Liebe, er wird mir verzeihen. Das ist sein Geschäft. Er wurde dann am Friedhof Montmartre im 18. Arrondissement in Paris beigesetzt. Und man kann auch heute noch auf seinem Grabstein ein Gedicht vor ihm lesen. Und das geht so. Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein? Werd ich wohl in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand? Oder ruhe ich an einer Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel, dort wie hier, und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Die kann man heute immer noch auf dem gemeinsamen Grab von ihm und seiner Frau auf diesem Montmartre-Friedhof in Paris heute immer noch sehen. Dann muss man sagen, Heine wurde dann später nicht gerade wohlwollend von deutschnationalen Denkern aufgeschrieben, und ich finde es erstaunlich, dass die wirklich große Verehrung und die große Beschäftigung mit Heine erst im, sagen wir es mal so, in der späten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich eingesetzt hat. Davor wurde er immer so ein bisschen eigentlich als jüdischer Dichter und Denker dargestellt, als jemand, der undeutsch war, vor allen Dingen dann im Deutschen Kaiserreich und dann in der Nazizeit wurde er dann komplett ignoriert. Aber auch nach dem Krieg wurde Heine eigentlich fast schon ignoriert, so als undeutscher Dichter und Denker, als jemand, der Deutschland eigentlich nicht würdig war. Und die wirkliche Verehrung und die Anerkennung seines Werkes kam erst in der späten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann jetzt natürlich auch eine ganze Universität ist nach ihm benannt. Es gibt haufenweise Bücher, die sich mit ihm beschäftigen. Er wird in den Schulen gelehrt und ich glaube, das ist ihm und seinem Vermächtnis mehr als würdig.
Das ist ein guter Schlusssatz. Heinrich Heine, heute vor
170 Jahren in Paris gestorben.
Machen wir noch ein bisschen Pause. Und zwar habe ich was Witziges rausgesucht. Und zwar, kennst du K-Pop?
Mir sagt K-Pop was, ich bin aber nicht so der größte Fan davon.
Also es gibt da die größte Band, die heißt BTS, ich glaube Bangtan Boys. Und von den Liedern gibt's schöne Piano-Versionen. Und ich finde, das kann man mal jetzt mal zum Durchatmen uns anhören.
Thank you. Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Ein Treiber für die Lastwagenhupe sei Frustration. Ein allgemeiner Frust, unter anderem über militärische Allianzen, bei denen die USA ausgenutzt wurden und die Europäer über Jahrzehnte nur Trittbrettfahrer waren, schreibt die Redaktorin Gordana Miyuk in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Ach, so ist das. Die Supermacht, die alles bestimmt und zum Beispiel Flugzeuge verkauft, welche nur auf Ziele schießen, die vom amerikanischen Verteidigungsministerium genehmigt werden, welche mit ihrer Militärpräsenz global Preise und Märkte diktiert, diese Supermacht wurde ausgenutzt. Mehr noch, erst die Lastwagenhupe habe den europäischen Traum von der globalen, liberal-demokratischen Glückseligkeit zerschmettert. Denn es waren die Amerikaner, die ihn finanziert hatten. Und wir merkten in diesem Rausch auch nicht, in welch schlechten Zustand die Demokratien in Europa geraten sind, schreibt Frau Miyuk weiter. Ach, so ist das. Die USA haben die Demokratien in Europa finanziert. Meine Damen und Herren, was soll der Stuss? Nicht einmal ChatGPT würde sich getrauen, solch einen Blödsinn zu schreiben. Die Redaktorin merkt wohl selber nicht, dass ihre Verachtung für den Traum von der liberal-demokratischen Glückseligkeit, in erster Linie sie selber und die Zeitung, welche ihren Lohn bezahlt, betrifft. Kein anderes Blatt macht derart viel Wind mit Ordo-Liberalismus, Ludwig Mises, Friedrich von Hayek und Konsorten, also mit all den Propheten der liberal-demokratischen Gesellschaften wie die NZZ. Ist es denn wirklich aus damit? Sind die westlichen Demokratien nur noch Träumereien von ein paar Idiotinnen? Man kann über die Verfassung der europäischen Demokratien durchaus streiten, wenn man beobachtet, wie sich die verschiedenen Interessengruppen blockieren, innerhalb der einzelnen Länder zunächst, dann aber auch im Rahmen der Europäischen Union. Aber vor dem Hintergrund der Zustände in den Vereinigten Staaten ist das in Europa nach wie vor Barbie-Land. Ob es mehr ist als eine schöne Formulierung, mit der man zu manchem Podium eingeladen wird und in manchem Podcast besprochen wird, wenn man behauptet, dass sich in Europa in der Bevölkerung irgendeine Zerstörungslust verbreite, das ist aus neutraler Sicht nicht erhärtet. Wir beobachten nicht eine zunehmende Zerstörungslust, sondern einen Rechtsruck, von dem wir nicht wissen, was er bedeutet, weil der Linken nach dem Erreichen ihrer Ziele die Puste ausgegangen ist. Der politischen Rechten in der Regel allerdings ebenso. Wenn sie an die Macht kommt, setzt sie die sozialdemokratische Politik fort, garniert mit autoritären Sprüchen zum einen und einer fremdenfeindlichen Komponente zum anderen. Aber abgesehen von den Sprüchen ändert sich nicht einmal an der Migrationspolitik etwas, die schon heute die Flüchtlinge lieber im Meer ersaufen lässt, als sie mit offenen Armen und Herzen zu empfangen. Was übrigens auch schwierig wäre, wie ich hier schon seit langer Zeit sage, Europa kann nicht die gesamte Bevölkerung Afrikas, des Nahen Ostens und aus Afghanistan und Pakistan integrieren. Aber dies nur nebenbei. Was wir ebenfalls beobachten, ist eine vorgespielte Gereiztheit in der öffentlichen Sphäre. Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy hat ihre Teilnahme an der Berlinale abgesagt, weil der Jurypräsident Wim Wenders sich nicht zur Politik äußern wollte. Die Welt der Medien ist voll von solchen betroffenen Aufschreien, die letztlich alle nur den einen Zweck haben, nämlich die jeweilige Aufschreierin oder den jeweiligen Aufschreier erstens in die Schlagzeilen zu hieven und zweitens ihrem Schnapppublikum einen weiteren Happen an Selbstgerechtigkeit vorzuwerfen. Das geht mir zunehmend auf meinen objektiven und neutralen Sack. Letzthin saß ich in einer Veranstaltung zu Alternativwährungen, da kam einer rein mit einer saudi-arabischen Beduinen-Kopfbedeckung, die er vermutlich für ein Original-Palästinenser-Outfit hielt. Nachdem er diese Stellungnahme wortlos abgegeben hatte, entledigte er sich seines Kufias und setzte sich ins Publikum. Einen Beitrag zur Diskussion hatte er damit nicht geleistet, aber eben seine aufrechte Denkungsart hatten die Teilnehmenden zur Kenntnis genommen. Nicht zuletzt deswegen, weil er zu spät aufkreuzte, um seine Mikrodemonstration auch wirklich für alle sichtbar zu machen. Das bringt mich auf einen anderen Kufia-Träger, nämlich Turki al-Jasser, einen saudi-arabischen Journalisten. Dieser wurde im Juni letzten Jahres hingerichtet, nachdem er 7 Jahre im Gefängnis gesessen hatte. 7 Jahre, lass mich mal nachrechnen. Der wurde also im Jahr 2019 verurteilt. Das war doch 1 Jahr, nachdem der saudi-arabische Kronprinz diesen anderen Journalisten, Jamal Khashoggi, in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul töten und zerstückeln ließ. aha, aha, aha. Laut den Reportern ohne Grenzen war er nicht der einzige Geköpfte oder Gehängte in Saudi-Arabien. An fast 90 Personen sei im Jahr 2025 die Todesstrafe vollzogen worden, womit Saudi-Arabien das Land mit der dritthöchsten Zahl an Hinrichtungen weltweit sei, nach China und dem Iran. Vielleicht wollte der Kollege gar nicht an den Gazastreifen erinnern, sondern an der Kollege bei den Alternativwährungen gar nicht an den Gazastreifen erinnern, sondern an Turki al-Jasser. Das bezweifle ich nun allerdings. Daneben überschlagen sich die Medien ja fast vor Begeisterung über die Entwicklung, welche Saudi-Arabien in den letzten, sagen wir mal, 7 Jahren hingelegt hat, abgesehen vom Zugang der Mitglieder des weiblichen Geschlechts zur Führerscheinprüfung. Ich gehe davon aus, dass all dies einigermaßen stimmt, dass der reaktionäre Klerus im Land weitgehend entmachtet ist, wobei man so einen Klerus nie ganz entmachten kann. Das liegt in seiner Organisations- und Glaubensstruktur, aber immerhin. Über ein paar der Modernisierungsprojekte habe ich selber mit einiger Faszination berichtet. Allerdings geht Mohammed bin Salman im Moment das Geld aus, weil die Lastwagenhupe derart darauf beharrt, dass die ganze Welt alles Öl im Schnellzugstempo fördern und verbrauchen muss, was die Preise hat abstürzen lassen. Zurück zu Gordana Miyuk. Bei ihren Ausführungen erwähnte sie den gleichen Oliver Nachtwey und die gleiche Caroline Amlinger wie verschiedene Antifa-Kommentatorinnen. Sie zeichnen offenbar auch verantwortlich für die Bezeichnung Zerstörungslust für die jüngsten Entwicklungen in den europäischen Demokratien, namentlich bei der Allianz für Deutschland. Offenbar taucht in dieser Debatte sogar der Begriff des demokratischen Faschismus auf, was wiederum eine Wortprägung ist, die sehr griffig erscheint und inhaltlich keinen Mikrometer weiterbringt. Das liegt in erster Linie am Begriff des Faschismus, der neben der historischen Epoche zwischen 1920 und 1945 in Italien und in Deutschland auch sonst für viele Zwecke verwendet wird. Zum einen als Tendenz des Kapitalismus, sich in größter Not halt auch autoritärer Methoden zu bedienen, wobei in dieser Unterabteilung wirklich ein Krisenmodus gemeint ist. Normalerweise ist es dem Kapitalismus am liebsten, wenn er einfach vor sich hinwerkeln kann, ohne weitere äußere Störungen. Da braucht er eben keinen Faschismus für. Daneben hat sich die Linke auch mit den autoritären Strukturen im Volkskörper auseinandergesetzt, welche für das Gedeihen und Überleben des Faschismus unerlässlich sind. Diese Debatte hat nach ihrem Höhepunkt vor 50 Jahren verschiedene Nachfolgeblüten getrieben. Eine davon ist eben der demokratische Faschismus, welcher uns in den Vereinigten Staaten gerade vorgeführt wird und in welchen die Demokratien Europas zu stürzen drohen, wenn Bewegungen wie die Allianz für Deutschland an die Macht kommen. In Europa ist in dieser Beziehung Ungarn am weitesten fortgeschritten. Der Premierminister Urban Orban tut alles, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, nun nicht gerade durch Hinrichtungen wie in Saudi-Arabien, aber durch die Angleichung der Medien an den Regierungskurs, durch Säuberungen in allen möglichen Institutionen und so weiter. Bisher nannte man dies nicht demokratischen Faschismus, sondern eine illiberale Demokratie. Über den Vorbildcharakter Ungarns für den Rest Europas kann man sich streiten. In der Regel benehmen sich die Parteien mit rechter und rechtsextremer Vergangenheit in der Gegenwart weitgehend normal, wenn sie selber mal an die Regierung kommen. Die vermeintliche Zerstörungslust weicht der Freude an den neu ergatterten Privilegien und die Besetzung zentraler Posten in allen möglichen Institutionen, auf welche man Zugriff hat, unterscheidet die Rechte nicht von der Linken. Ich will nicht behaupten, dass sich nichts ändert, wenn die Rechte an die Macht kommt, das wäre dumm. Aber ebenso dumm ist es, die möglichen Veränderungen mit dem Begriff Faschismus zu fassen. Dass die Rechten an die Macht kommen, hat überhaupt nichts zu tun mit den Verhältnissen vor 100 Jahren. Die wirtschaftliche Lage ist komplett anders. Kommunikation und Medien haben sich von Grund auf verändert und in der Gesellschaft neue Verhältnisse erzeugt, die alles andere sind als die Grundlagen für eine autoritäre Einparteienherrschaft. Über allem strahlt neuerdings auch die reale globale Überwachung, vom Satellitennetz bis zu den Datenverarbeitungszentren. Wer vor diesem Hintergrund mit dem Begriff Faschismus operiert, ist entweder unfähig oder, was mich wahrscheinlicher dünkt, zu faul, um sich der Realität zu stellen, beziehungsweise die Frage zu stellen, weshalb denn tatsächlich ansehnliche und vor allem lautstarke Teile der Bevölkerung in einen Protestmodus gewechselt haben. Der Begriff hierfür lautet nicht Faschismus und auch nicht Zerstörungswut oder Lust, sondern Empörung. Wieso sind so viele Menschen in Europa derart empört? Und genauer gefragt, weshalb richtet sich die Empörung nicht gegen die tatsächlichen Eliten, gegen den Geldadel? Weshalb führt man keine globale Reichtumssteuer ein, zum Beispiel, sondern geht auf die Straße, um für den Klimawandel zu protestieren, also für die möglichst rasche und umfassende Abschmelzung aller Gletscherbestände in den Alpen, in der Arktis und in Grönland, zum Beispiel? Diese Frage steht im Zentrum. Eine Teilantwort liegt in der Unfähigkeit der traditionellen politischen Linken, Vorschläge für die Zukunft zu machen und vor allem diese auch umzusetzen, wenn man denn einmal an der Macht ist. Schöne Programme nützen nichts, solange man bei der Realisierung von Anfang bis am Schluss Angst hat vor möglichen Konsequenzen, und zwar gerade von Seiten der Bevölkerung, welche die Linke dafür hasst, dass sie nicht einmal versucht, ihre Programme in eine politische Realität zu fassen. Das ist ein Teil des Problems, der allerdings auch andere Parteien betrifft. Daneben muss man vermutlich bei Gelegenheit das Bild vom Individuum und von der Bevölkerung aktualisieren, das den linken fortschrittlichen Programmen zugrunde liegt. Die ursprüngliche Beweisführung war sowieso eine wirtschaftliche, Aneignung von Mehrwert und so weiter. Aber sie ging natürlich viel weiter. Die Bewegung war emanzipatorisch und beruhte auf der Annahme, dass das gesellschaftliche Individuum bildungsfähig und bildungswillig sei und eigentlich keine anderen Absichten habe, als seine eigenen Potenziale voll auszuschöpfen. Das ist in der aktuellen Verfassung der europäischen Demokratien offensichtlich reine Fantasie. Vielleicht liegt das auch daran, dass die modernen Technologien und Medien ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten anbieten, als man sich dies vor 100 Jahren erträumen konnte. Möglicherweise muss ein neues Menschenbild nicht mehr auf der Grundlage des Kalorien-, sondern des Hormonhaushaltes erstellt werden. Die Unterhaltungsindustrie produziert immer neue Unterabteilungen, welche bald jedes einzelne und individuelle Bedürfnis zielgerecht zu befriedigen vermögen. Wir, die wir immer unzufrieden sind, sprechen in diesem Zusammenhang natürlich von Ruhigstellung. Aber vielleicht ist es auch ein Teil der Wahrheit, dass es sich dabei nicht um Ruhigstellung, sondern um die Befriedigung normaler menschlicher Bedürfnisse handelt. Darüber hinaus ist die Sphäre des Politischen vielleicht gar nicht mehr so bedeutend, wie wir es immer angenommen haben. Guten Tag.
Ihr habt gerade erst Albert Jurimann aus neutraler Sicht gehört und das Lied Kärlek 1 oder Kärlek, schwedisch, von Raymond und Maria. Etwa 2 Wochen ist es her, dass in Ungarn das Urteil zu Maya T., Gabri und Anna gefällt wurde. 8 Jahre für Maya T. Mittlerweile sind sowohl die ungarische Staatsanwaltschaft als auch Maya und Mayas Anwalt in Berufung gegangen. Ich, also Donata, war am 7. Februar in Jena zur großen Free Maya Demo und dort habe ich dann 2 Reden aufgenommen. Wir waren ungefähr 1200 Leute, 1300 können es auch gewesen sein, die Zahlen variieren wie immer bei linken Demos. Und zum einen hören wir gleich Wolfram Jarosch, das ist Mayas Papa, wie er weiterhin für sein Kind kämpft und die Sache auch nochmal bespricht. Und eine Rede vom Solidaritätskomitee für Maya, wo das Urteil auch nochmal eingeordnet wird. Und zwischendurch gibt es ein paar Eindrücke von der Laufdemo, ein paar Demosprüche.
Und das können wir jetzt mal anhören, was du uns mitgebracht hast.
Maya, free, free, Maya, free, Maya, free, free, Maya, free, Maya, free, free, Maya.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende, gestern bin ich erst aus Budapest zurückgekommen. Aufregende Tage, eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich möchte euch heute aber gar nicht groß über den Prozess und die Situation erzählen. Das werden nachher Konstantin und Anne tun. Nur so viel, dass ich euch ganz liebe Grüße von Maya ausrichten möchte. Für Maya waren die Tage extrem anstrengend. Erst 23 Stunden am Tag eine graue Zellwand ankunden und plötzlich in einem Gerichtssaal umgeben von einer Wand aus Kameras. 7 Stunden Verhandlung und ein Richter, der stundenlang 1:1 die Argumente der Staatsanwaltschaft wiederholt, während er die vielen gravierenden Einwände der Rechtsanwälte einfach abbügelt. Maya hätte diesen Tag nicht durchgestanden. Ohne die vielen solidarischen Menschen, die im Gerichtssaal waren, die in vielen Städten auf der Straße waren. Deshalb ein herzlicher Dank an euch alle. Aber Maya ist gar kein Held, keine Märtyrerin oder ähnliches, sondern ein eher schüchterner Mensch. Als erste Person festgenommen und ausgeliefert, ein Stück weit auch zufällig in diese Situation hineingeraten. Und plötzlich als ausländische, queere, antifaschistische Person gefühlt Staatsfeind Nummer 1 im Wahlkampf Viktor Orbáns zu den Wahlen am 12. April. Ich möchte einmal aus dem Hungarian Conservative zitieren. Einem Online-Magazin, das mithilfe der Batthyány Lajos Stiftung direkt von der ungarischen Regierung finanziert wird. Zitat: Die deutsche Antifa-Terroristin Maya T., geboren als, jetzt kommt der männliche Vorname, der 25-jährige Deutsche, der regelmäßig in der dritten Person über sich spricht und behauptet, weder Mann noch Frau zu sein. Der Prozess hat sich rasch zu einem der meistbeachteten Kriminalfälle der jüngeren ungarischen Geschichte entwickelt. Da Maya T.'s Komplize Ilaria Salis die ungarische Regierung wiederholt angegriffen und den Behörden vorgeworfen hat, während ihrer Haft Grundrechte verletzt zu haben. Diese Behauptungen wurden kürzlich von Maya T. in einem Propaganda-Interview wiederholt, das vom deutschen öffentlich-rechtlichen Sender Deutsche Welle veröffentlicht wurde, um die linksextreme Terroristin zu profilieren. Alles immer noch das Zitat. Geht weiter. Politische Gewalt von Linksextremisten stellt eine zunehmend ernste Bedrohung für Gesellschaften weltweit dar. Organisierte Linksextremisten auf der anderen Seite des Atlantiks blockieren weiterhin die rechtmäßige Abschiebung illegaler Migranten durch Bundesbeamte in Minnesota. Bei den Protesten in Minneapolis gab es bereits 2 Todesopfer. Das war der Hungarian Konservative. Strafwort der Regierung Orban. Liebe Zuhörende, wir müssen uns klar machen, wir befinden uns in einem weltweiten Kampf für Menschlichkeit, für Demokratie, für Freiheit. Ob das nun Maya ist, Isolationshaft in einer Zelle mit Bettwanzen und Kakerlaken. Ob das der 5-jährige Liam Cuneo Ramos ist, der dabei helfen musste, seinen Vater festzunehmen, fast 2 Wochen inhaftiert war und jetzt abgeschoben werden soll. Oder ob das meine Schwiegermutter Katharina Antonovna Jarema ist. Ihr Bruder ist als 3-jähriges Kind unter Stalin verhungert. Ihr Vater ist als Soldat der Roten Armee im Kampf gegen den Faschismus gefallen. Jetzt ist sie 85, ist Ukrainerin. In ihrer Wohnung im 6. Stock in Kiew fällt seit Wochen immer wieder der Strom aus, das Wasser, die Heizung, der Fahrstuhl. Und das bei Außentemperaturen bis zu minus 20 Grad Celsius. Auch heute Nacht wieder. Stundenlang Luftalarm, hunderte russische Drohnen und Raketen zerbomben die Energieversorgung. Es ist kein Zufall, wenn AfD-Abgeordnete mal bei Trump, mal bei Putin, mal bei Orban zu Besuch ist. Es ist kein Zufall, wenn die AfD Mayas Auslieferung, die Haftbedingungen und das Urteil feiert. Ich habe in Sachsen-Anhalt studiert. Dort könnte am 6. September ein Ministerpräsident gewählt werden, der eine rege Migrationsoffensive unter dem Motto Abschieben, Abschieben, Abschieben starten will. Wie so etwas aussieht, können wir uns gerade bei ICE in Amerika angucken. Ein Ministerpräsident könnte gewählt werden, der das Zitat pervers linke Spektrum bekämpfen will und zum Holocaust sagt, Zitat, das maße ich mir nicht an zu bewerten. Düstere Erinnerungen kommen hoch an die erste NSDAP-Regierung 1932 in Thüringen. Innenminister Saukel verkündete, Zitat, wir werden selbstverständlich die Macht, die uns das thüringische Volk bei der letzten Wahl gegeben hat, in jeder Beziehung ausnutzen. Und so kam es dann auch. Derselbe Fritz Saukel war von 1942 bis 1945 verantwortlich für ca. 13 Millionen Zwangsarbeiter, von denen 2,5 Millionen starben. Liebe Zuhörende, wir stehen heute an einem Punkt, wo wir uns wehren müssen, hier in Jena und weltweit, gegen autoritäre Tendenzen, gegen rechtsextreme Tendenzen, gegen faschistische Tendenzen. Und dabei müssen wir mit allen, ja, mit allen Menschen zusammenarbeiten, die sich für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit,